ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin die zartbeseitigste Thriller-Autorin des Planeten. Und wenn man vor vielen Dingen selber Angst hat, dann ist es natürlich wahnsinnig hilfreich.
Herzlich willkommen zur letzten Folge von diesem Podcast im Jahr 2019. Es ist gleichzeitig auch die letzte Folge vor unserer kleinen Winterpause und es ist eine Folge, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Heute geht es hier nämlich um einen ganz neuen Thriller. Das allein wäre jetzt für mich noch nicht unbedingt ein Grund zu großer Freude, weil ich ja nicht so ein riesen Thriller-Fan bin. Aber dafür bin ich umso größerer Fan von den Büchern von Melanie Rabe. Wahrscheinlich kennen sie einige von euch. Melanie hat schon 3 Bestseller geschrieben. Von den 3 sind alle Filmrechte verkauft und es gibt sie mittlerweile in über 20 Ländern. Was ich bei ihr so gut finde, ihr habt es gerade schon ganz kurz gehört, sie selber steht auch gar nicht so sehr auf Mord und Totschlag und so Splatter-Grusel in Geschichten. Und deshalb sind ihre Bücher immer eher so geheimnisvoll und mysteriös und eben nicht sehr blutig und gewalttätig. Bei uns in der Lesung hat Melanie Rabe zum ersten Mal aus dem neuen Buch gelesen. Es heißt Die Wälder. Und keine Sorge, wenn ihr das unbedingt noch lesen wollt. Wir haben wirklich sehr drauf geachtet, nicht zu spoilern. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Ganz viel Spaß bei der letzten Lesung in diesem Jahr mit Melanie Rabe.
Dankeschön. Oh, wie nett.
Wir haben da mal so ein paar Leute zusammengesammelt.
Ja, gut gemacht, danke.
Ja, die sind alle freiwillig hier tatsächlich, zu Recht. Du hast in den vergangenen 4 Jahren 4 Thriller rausgebracht. Die Falle, Die Wahrheit der Schatten und jetzt eben Die Wälder. Alle zusammen waren sehr erfolgreich, beziehungsweise hier ist ja noch gerade der Start erst losgegangen, das sehen wir dann. Aber was würdest du sagen, ist bei allen 4 Geschichten gleich oder ähnlich?
Ich würde sagen, die haben alle gemein, dass sie hoffentlich spannend sind, aber nicht sehr brutal. Also meine Brand ist irgendwie so, dass ich eher auf Geheimnisse setze, auf mysteriöse Vorgänge, aber überhaupt nicht auf Serienkiller, die irgendwie Leuten was ganz Grauseliges antun. Das zum einen. Und zum anderen habe ich eigentlich immer sehr starke Frauenfiguren im Fokus. Und das ist jetzt natürlich beim neuen Buch Die Wälder auch so.
Genau, aber ich würde sagen, es ist schon von denen 4 Büchern, die du geschrieben hast, das Spannendste im Sinne von gruselig spannend,
oder? Ah,
das
freut mich, gut.
Ja, schon.
Ja.
Findest du auch?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dieses Setting im Wald, ich habe das schon gemerkt. Ich hatte angefangen zu schreiben und meine Freunde und ein paar Leute, die mich irgendwie kennen, haben gefragt, wie heißt denn das neue Buch? Mehr musst du noch gar nicht sagen. Und ich habe nur gesagt, das heißt Die Wälder. Und nur der Titel hat schon dazu geführt, dass alle waren so, oh mein Gott, ist das unheimlich. Also ich glaube, fast niemand hat einen wirklich komplett unneurotischen Zugang zum Wald. Also alle fanden es direkt unheimlich, als sie nur gehört haben, es spielt irgendwie im Wald.
Hast du so ein ganz schlimmes Walderlebnis?
Ja, habe ich.
Erzähl! Oder ist das alles, was im Buch steht?
Ich habe das tatsächlich im Buch ein ganz klein bisschen aufgegriffen.
Oh.
Das ist schon eine Weile her. Ich hatte das auch so, also es ist nicht wirklich was Schlimmes passiert, aber es war unheimlich. Ich hatte das auch so ein bisschen verdrängt. Ich hatte früher, als ich so 20 war und noch ein Auto hatte, so einen kleinen, alten, klapprigen Polo, den ich sehr geliebt habe. Und ich bin irgendwann unterwegs gewesen von meinem Freund und bin durch den nächtlichen Wald gefahren. Also links war Wald, rechts von mir war so eine Wiese. Es war super unheimlich. Es war mitten der Nacht. Es war auch noch nicht so unbedingt Zeit, wo jeder permanent ein Handy dabei hatte. Und ich fahre so mit meinem Polo durch den Wald und vor mir auf der Straße liegt plötzlich was. Und ich sehe, da liegt ein Reifen. Und ich dachte so, an diesem Reifen komme ich, glaube ich, nicht vorbei. Ich glaube, ich muss jetzt ernsthaft hier aussteigen. Und es war nachts, ich war alleine, es war der Wald um mich rum und ich dachte, ich kann nicht, ich habe so viel Angst. Und ich bin dann ganz, ganz umständlich um diesen Reifen rumgefahren. Es ging gerade so, es war echt gefährlich auch und dann habe ich Gas gegeben. Und das ist jetzt irgendwie, als ich das Buch geschrieben habe, wieder aufgepoppt. So diese Angst, du bist alleine nachts im Wald, du hast dein Handy nicht dabei und du musst raus aus dem Auto.
Und du hast dich tatsächlich wirklich so ein bisschen damit therapiert, weil genau so eine ähnliche Szene gibt es im Buch. Mehr sagen wir dazu erstmal noch nicht. Wir werden da heute noch ein bisschen was zu rausfinden. Wir werden außerdem über sehr kleine Dörfer sprechen. Wir werden über große Ängste sprechen, die nicht nur mit Autoreifen zu tun haben auf der Straße im Dunkeln. Und wir werden auch über Radieschenlisten sprechen.
Oh, sehr gut. Da freue ich mich drauf.
Ja, das alles in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr auf die 1Live-Stories-Lesung mit Melanie Rabe heute bei uns. Melanie, was ist 365 plus 140?
Oh Gott, testest du jetzt mein Gehirn? Kann mir bitte jemand aus dem Publikum helfen?
Wer ruft 365 plus 140? 505.
Danke, wer auch immer das war. Vielen Dank.
So viele Tage ist es her, dass du das letzte Mal hier zu Gast warst mit deinem letzten Buch.
Das ging jetzt aber schnell rum, oder?
Wahnsinn, oder?
Fühlt sich nicht so an.
505 Tage. Wow. Und da haben wir dich kennengelernt im ersten Interview mit so einem Schattenredewendung. Ja. Zum Beispiel habe ich dich da gefragt, wovon du nicht den Schatten einer Ahnung hast.
Ich habe bestimmt gesagt Mathe. Voilà, gut vorbereitet.
Wir können ja mal kurz reinhören, was du gesagt hast.
Mathe ist das Erste, was mir einfällt. Ich kann viele Dinge nicht. Ich kann nicht singen, ich kann nicht rechnen, ich kann nicht gut tanzen. Und ich habe nicht den Schatten einer Ahnung, was ich jetzt sonst noch weiter dazu sagen könnte. Mathe, ich bleibe bei Mathe.
Sehr gute Antwort. Was hilft dir am besten in schattigen Zeiten?
In schattigen Zeiten mein Freund, meine Familie und die Heizung.
So. Das war vor über einem Jahr. Wie
viele? Ich habe nichts dazugelernt, merke ich gerade.
Aber ist doch gut. Ist auch wunderbar. Mathe muss ja auch einfach
oder,
nicht sein. Dafür hat man ja ein Publikum.
Herr Alkers, tut mir leid. Ist nicht anders geworden.
Das ist jetzt über ein Jahr her. Du schreibst seitdem immer noch Thriller und wir spielen immer noch die gleichen Spiele. Wir sind leider nicht kreativer geworden hier bei 1Live. Deswegen gibt es jetzt zum Kennenlernen 4 Waldredewendungen.
Oh, super.
Fragen an dich. Es gibt sie tatsächlich. Waldredewendungen. Achtung. Wann hast du, es ist das Offensichtlichste, wann hast du zuletzt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen?
Also das passiert mir sehr oft, wenn man mich Dinge ausrechnen lassen möchte. Und das passiert aber auch hin und wieder tatsächlich, wenn ich versuche, Dinge zu schreiben, die Leute wirklich sehr überraschen könnten. Also das ich glaube, jede Autorin, jeder Autor kennt diesen Moment der Betriebsblindheit, wenn man schon so lange in einem Text drinsteckt, dass man irgendwie keinen Abstand mehr davon gewinnt. Und da habe ich dann oft das Problem, dass ich einen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe und dann dringend den Rat meiner Lektoren brauche.
Oder was machst du dann? Also du rufst sie dann an und
unbedingt
sagst, wie soll ich da weitermachen?
Ja, genau. Oder ich lasse vor allem auch liegen und geht mir irgendwie so eine Woche oder ein paar Tage oder auch nur eine Nacht, schlaf mal drüber und dann klären sich die Dinge und dann sehe ich wieder einzelne Bäume. Oder den Wald oder wie auch immer. Wie geht die Redewendung? Vergessen.
Den Wald vor, ja. Whatever. Worüber kannst du dir einen Ast ablachen?
Oh, über vieles. Also ich bin sehr, sehr albern, muss ich leider sagen. Ich bin auch sehr simpel gestrickt zum Teil, was Humor betrifft. Ich kann sehr gut über mich selber lachen. Ich bin auch jemand, der gerne auf Fotos Grimassen schneidet, wie du mittlerweile schon weißt. Also wir haben vorhin ja schon vor der Sendung Fotos gemacht und sehr gelacht. Also ich lache über die albernsten Dinge leider.
Kannst du gut Witze erzählen?
Es gibt ja überhaupt so Menschen, nicht. Ja, überhaupt nicht. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Nein, also ich kann es wirklich...
Ah, ein Waldwitz. Sehr gut.
Ja, aber...
grandios.
Ja. Ah. Das ist jetzt aber wirklich sehr freundlicher Applaus.
Aber besser als in eine Lesung zum Buch Die Wälder passt kein anderer Witz. Also
stimmt.
Grandios. Weiter geht's. Wann hast du mal gezittert wie Espenlaub?
Oh, tatsächlich gerade bevor ich reingekommen bin.
Ja?
Ohne Witz, ja. Also meine Hand zittert immer noch ein ganz kleines bisschen. Die erste Reihe sieht das.
Nach 3 Bestsellerbüchern
zitterst
du, wenn du jetzt hier zu mir in diese kleine Mini-Sendung
kommst. Also du musst dir vorstellen, ich war ja jetzt sehr lange daheim am Schreibtisch. Ich bin es nicht mehr wirklich gewohnt, vor Leuten zu sein. Ich war sehr lange allein zu Hause. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen so eine Resozialisierungssituation. Und da kann man schon mal so ein bisschen nervös werden, tatsächlich.
Ich bin, also bisher schlägst du dich ganz gut. Also okay. Resozialisierung bisher geglückt. Wir sprechen uns nochmal in einer Dreiviertelstunde.
Genau, machen wir. Super.
Wann warst du zuletzt komplett auf dem Holzweg?
Ui, so komplett. Lass mich überlegen. Passiert häufig. Mir ist es tatsächlich letztens passiert, dass ich eine Person, die ich kennengelernt habe, völlig falsch eingeschätzt habe. Oh. Das fand ich ganz interessant.
Aber im Negativen?
Ich habe gedacht, das ist eine ganz arrogante Person und habe mich dann total mit der angefreundet. Das war irgendwie eine coole Situation, die mir auch nochmal gezeigt hat, als jemand, ich denke immer, ich kann Menschen super einschätzen. Ich bin jemand, der Menschen mag, ich bin eine Menschenfreundin, ich kann mit den meisten Leuten gut und ich kann Leute gut einschätzen. Und da war ich völlig falsch, das hat mich überrascht.
Aber so war rum ist
Lektion.
Ja gut.
Ich so besser so als andersrum, ganz genau.
Und andersrum ist es ja tatsächlich auch manchmal so in den Büchern, die du schreibst, dass man, also auch da ist es ja so, ich glaube, Holzweg sind wirklich deine Paradedisziplin, genauso wie Cliffhanger und genauso wie Figuren, die man sehr lange nicht richtig einschätzen kann. Und was das in diesem Buch bedeutet, wohin es geht und wie es anfängt, das hören wir jetzt. Du liest uns nämlich noch den Teil vor, der vorm ersten Kapitel steht, so ein kleines Vorhäppchen,
ja.
Der Prolog.
Das Kapitel heißt Vollmond. Die alte Frau beeilte sich. Außer ihr war niemand mehr unterwegs. Und auch sie wollte daheim sein, bevor die Straßenlaternen verloschen. Bevor die Dunkelheit auf das Dorf herabfiel wie ein Vorhang aus Finsternis. Der Vollmond spendete kein Licht heute Nacht. Er hielt sich hinter dichten Wolken verborgen. Auf Höhe der uralten Linde musste sie kurz innehalten, um zu verschnaufen. Einen Moment nur. Sie war ja fast zu Hause. Schwer stützte sie sich auf ihren Stock. Und während sie Atem schöpfte, schweifte ihr Blick unwillkürlich zu den letzten Häusern des Ortes, die sich ein Stück weit die Straße hinunter abzeichneten. Hinter ihnen begannen die Wälder. Die Wälder waren gefährlich. Sie erstreckten sich vom Rand des Dorfes unendlich weit und wurden immer finsterer, je tiefer man in sie vordrang. Die Wälder veränderten die Menschen, die es wagten, sie zu durchqueren. Manche gingen alt und gebeugt hinein und kamen jung und aufrecht wieder heraus. Doch bei den meisten war es genau umgekehrt. Einigen verhalfen die Wälder zur Klarheit, anderen verwirrten sie den Sinn. In ihrem Zentrum waren sie so schwarz, dass jeder, der einmal in dieses Dunkel blickte, auf immer sein Augenlicht verlor. Mitten durch sie hindurch lief eine Schlucht, so tief, dass ein Stein, den man hineinwarf, ein Jahr lang fiel, bevor er auf den Grund traf. Die Wälder waren lebendig, bevölkert von Wesen so alt wie die Erde selbst. Manchmal riefen sie nach den Menschen, griffen nach ihnen, wenn sie unvorsichtig genug waren, dem Waldrand so nahe zu kommen. Und manchmal, ganz selten, kam des Nachts etwas heraus aus den Wäldern, angezogen von den warmen Körpern und den Träumen der Menschen, und ging um in den Straßen des Dorfes. Die alte Frau kannte die Sagen. Sie setzte sich wieder in Bewegung, bog in ihre Straße ein, hörte bereits das Plätschern des Baches, der das Dorf durchfloss. Gerade war sie an die Brücke gekommen, die sie überqueren musste, um zu ihrem Häuschen zu gelangen, als das Licht um sie herum verlosch. Erschrocken sog sie die Luft ein. Nicht der Dunkelheit wegen, die sie plötzlich umgab, sondern wegen dem, was sie einen Wimpernschlag lang wahrgenommen hatte, bevor die Straßenbeleuchtung abgeschaltet worden war. Genau auf der Schnittstelle zwischen Licht und Finsternis. Am anderen Ende der Brücke stand etwas. Die alte Frau starrte in die Schwärze vor ihr, horchte. Ist da wer? Ihre Stimme klang fremd. Sie wartete, erhielt keine Antwort, sagte sich, dass sie sich getäuscht haben musste, dass sie nicht die ganze Nacht hier stehen bleiben konnte. Gerade hatte sie sich wieder vorsichtig in Bewegung gesetzt. Sie brauchte kein Licht, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Sie kannte diesen Weg im Schlaf. Als der Mond hinter den Wolken hervorkam und die kleine Brücke vor ihr in silbriges Licht tauchte. Und da war sie wieder, die Erscheinung. Es war ein junges Mädchen. Es stand am anderen Ende der Brücke und sah sie aus starren Augen an. Die alte Frau hielt sich am Geländer der Brücke fest. Sie war 89 Jahre alt, aber völlig klar und bei Verstand. Und auch ihre Augen waren immer noch gut. Sie bildete sich das nicht ein. Sie sah das Geistermädchen ganz genau. Das weiße Gewand im Mondlicht, im Segel, im Wind. Die durchscheinende Haut, das wehende Haar, schwarz wie die Nacht selbst. Und die dunklen Augen, die Dinge erblickt hatten, die nicht von dieser Welt waren. All das sah die alte Frau. Aber die dünne Blutspur, die der Geist hinterließ, als er sich umwandte und in Richtung der Wälder verschwand, die sah sie nicht.
Melanie, wir sprechen ja hier in der Lesung wirklich sehr, sehr selten über Thriller. Einfach, weil man im Prinzip nicht drüber reden kann, ohne zu spoilern.
Ja, das ist echt ein Problem. Das ist echt schwierig.
Ja, deswegen die Frage an dich, wenn jetzt schon jemand weiß, okay, ich will es unbedingt lesen, wie viel verraten wir jetzt hier heute von der Geschichte?
Also ich finde, das, was im Klappentext steht, kann man eh erzählen. Und dass es darüber hinaus noch einen Handlungsstrang gibt, der uns mit in die Wälder führt, ich finde, das kann man auch sagen.
Also wir gehen so ein bisschen, wir gehen quasi so halb in den Wald rein, aber nicht so ganz. Also
so stecken mal so ein Zeh rein, so ein Füßchen.
So ein Zeh zwischen die Blätter. Genau. Ja, gut, mehr machen wir nicht. Wir haben ja gerade schon gehört, dass es tatsächlich um ganz bestimmte Wälder geht, die nämlich am Rande eines kleinen Dorfes liegen.
Ja.
Kannst du das Dorf vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben? Was macht das so aus?
Also es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Dorf. Also es ist nicht irgendwie eine Kleinstadt, sondern wirklich ein ganz, ganz kleines Dorf. Ein paar hundert Einwohner und es liegt ganz, ganz abgeschieden. Also da hatte ich jetzt auch kein echtes, reales Dorf im Kopf. Auch für die Wälder hatte ich keine realen Wälder im Kopf, die es jetzt so in Deutschland gibt. Sondern man muss sich das vorstellen wie ein Wald, der sich wirklich endlos erstreckt, der wahnsinnig finster ist. Wenn man jetzt so einen finnischen Wald hierhin verfrachten würde, so stelle ich mir das vor.
Aber ich habe mal geguckt, du bist ja in Greitschen. Ja. Sprich das so aus, aufwachsen ja, in Thüringen, einem Dorf mit weniger als 400 Einwohnern. Stimmt. Und ich war mal bei Google Maps und hab mal geguckt und da ist dieses Dorf und danach kommt wirklich, also ich bin schlecht in Maßstäben, aber wirklich so viel auf dieser Karte Wald.
Ja.
Und da habe ich gedacht, sie hat ihr Dorf genommen und ihren Wald.
Also den Wald auf keinen Fall. Beim Dorf muss ich tatsächlich sagen, wenn man mir das Wort Dorf sagt, dann sind natürlich die ersten Bilder, die mir in den Kopf kommen, die Bilder von diesem Dorf, weil ich da 8 Jahre meines Lebens verbracht habe und 8 sehr prägende Jahre. Ich versuche nie wirklich reale Orte zu verwursten in meinen Roman. Also ich verfremde natürlich alles und es hat immer verschiedene Einflüsse. Manchmal hat das doch einfach pragmatische Gründe, dass ich irgendwas erzählen will und in einem realen Ort gibt es das nicht und ich verfrachte das dann dahin. Aber klar, so bestimmte Vibes, eine bestimmte Atmosphäre nehme ich natürlich immer mit aus Orten, die ich kenne.
Ja. Und wenn du jetzt heute so ganz privat jetzt das Buch mal außen vor an den Wald denkst, denkst du dann eher an was Schönes oder eher an Autoreifen auf der Straße im Dunkeln und Angst?
Ja, also ich muss sagen, ich trenne das komplett. Es ist wirklich beides. Also bei Tageslicht liebe ich den Wald, ich gehe gerne wandern, ich bin gerne draußen, ich brauche das als Ausgleich. Ich bin ein totaler Stadtmensch, aber ich bin echt gerne im Wald und ich finde, es hat was sehr Beruhigendes. Und ne, Eichhörnchen, Rehe, finde ich alles super. Aber nachts finde ich den Wald wirklich, wirklich ganz, ganz gruselig. Ich glaube, das, was mich noch vor dieser Sache mit dem Reifen traumatisiert hat, war, dass ich, als ich irgendwann allein zu Hause war, da war ich noch nicht so alt, aus der Videothek Blair Witch Project ausgeliehen habe. Mhm. Das ist ein Problem, auch jetzt im Nachhinein. und ich glaube,
sitzt tief.
Das sitzt ganz, ganz tief. Und ich finde, Wald
Wie
hat
alt
das
warst
sehr...
Du da?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich schon 15, 16.
Weil sonst, ich hätte jetzt mal sonst sehr scharf zu deinen Eltern geguckt, die sitzen ja auch.
Die haben ja auch nicht alles mitbekommen, was man so gemacht hat als Teenager. Aber das fand ich echt, ich finde das ganz, ganz gruselig, den Wald irgendwie. Also im Dunkeln, es ist auch so irritierend, es hat auch so was Archaisches. Und das hat ja irgendwie auch irgendwie fast jeder. Also es gibt...
wir haben ja hier unsere Versuchsobjekte.
Stimmt, wir können
heute.
So eine Abstimmung
können
machen.
Mal bitte alle klatschen, die irgendwie was Schlimmes, Horrormäßiges, Ängstliches mit dem Wald verbinden?
Okay, wir haben ein schockierend mutiges Publikum.
Wahnsinn.
Ich hatte jetzt aber auch kurz Angst, dass totale Stille herrscht,
ja, genau.
Ich irgendwie die Einzige bin.
Ich hätte geklatscht. Ich finde es auch sehr gruselig. Aber im Buch ist es ja so, man weiß, es geht irgendwann in die Wälder, aber am Anfang ist man ja erstmal nach diesem Anfang vom Buch, nach dem Prolog, ist man ja ab dem ersten Kapitel erstmal noch nicht im Wald, sondern man lernt Nina kennen. Nina ist deine Hauptfigur, die ist so Anfang 30 und die ist Ärztin. In was für einer Lebenssituation ist die so am Anfang vom Buch?
Also Nina arbeitet einfach gerade wahnsinnig viel. Sie ist noch ganz jung, sie hat gerade angefangen im Krankenhaus zu arbeiten und schiebt wahnsinnig lange Schichten und ist auch so ein bisschen im Tunnelblick. Also sie konzentriert sich total auf ihre Arbeit, wohnt in einer WG in einer sehr großen Stadt, die nicht näher benannt wird, aber die man sich so ein bisschen vielleicht wie Berlin vorstellen könnte. Und ganz am Anfang des Buches bekommt sie die Nachricht, dass ihr bester Freund aus Kindertagen gestorben ist. Und das schockt sie natürlich ne? Ganz junger Mann, so alt wie sie, Anfang 30, den sie total geliebt hat, der sie begleitet, seit sie 7 oder 8 ist, ihr ganzes Leben hindurch. Und Was sie zusätzlich so schockt, ist, dass er ihr noch eine Nachricht hinterlassen hat. Ganz kurz vor seinem Tod hat er versucht, sie anzurufen. Sie ist nicht rangegangen, weil sie Schicht geschoben hat im Krankenhaus. Und sie hat die Mailbox noch nicht mal abgehört. Und jetzt hat sie natürlich ein unfassbar schlechtes Gewissen und hört jetzt mit zitternden Fingern in einem der ersten Kapitel diese Mailbox ab, in dem Wissen, dass er tot ist. Und er sagt natürlich, wie sich das für einen Thriller gehört, was in der Art, Nina, ruf mich bitte, bitte zurück. Es ist wahnsinnig wichtig, es hat mit damals zu tun. Ich habe das letzte Puzzleteil gefunden. Das ist so in a nutshell die Mailbox-Nachricht und das haut Nina total aus den Socken, dass er tot ist und dass, dass da etwas von früher, dieses große Geheimnis, das über der Geschichte schwebt im Verlauf, ja, bei ihr wieder aufbricht.
Und er gibt ihr, ich glaube, das können wir auch jetzt ruhig schon sagen, er gibt ihr ja tatsächlich auch noch einen ganz konkreten Auftrag mit, nämlich?
Er war bis zum Schluss, bis ganz kurz zu seinem Tod, auf der Suche nach seiner Schwester Gloria, die in den Wäldern, die dieses kleine Dorf, über das wir schon gesprochen haben, umgeben, in dem die alle zusammen aufgewachsen sind, die in den Wäldern verschwunden ist. Und er hat sie bis zum Schluss, bis zu seinem Tod, ganz, ganz manisch gesucht und sagt, Nina, wenn ich das nicht schaffe, du musst Gloria finden, du musst das für mich tun.
So, das heißt, sie steht jetzt vor dieser Entscheidung. Aber bevor sie das entscheidet, springt das Buch erstmal zurück in die Vergangenheit, nämlich in die Zeit, in der sie verschwunden ist, die Schwester. Und wie das da war, das liest du uns jetzt nochmal vor.
Genau. Da haben wir eine andere Hauptfigur, einen kleinen Jungen namens Peter, der gerne durchs Dorf streift und gerne Menschen hinterher spioniert, zum Beispiel auch Gloria. Er wandte sich um den Weg, den er gekommen war, zurückzugehen, als er sie sah. Gloria. Peter dachte gar nicht nach. Er duckte sich einfach in die Schatten und folgte ihr. Dabei hätte er sich gar nicht verbergen brauchen, denn sie achtete gar nicht auf ihn. Kein einziges Mal sah sie sich um. Die Straßenlaternen waren inzwischen verloschen und das Mondlicht lag auf Glorias Haar und ihren Schultern wie ein kostbarer Umhang. Plötzlich hielt sie inne. Sie blieb vielleicht eine Minute lang so stehen. Mitten auf dem Weg. Peter kauerte sich hinter einen Wagen, der am Rand des Kieswegs geparkt war, und wartete. Schließlich sah er, wie sie sein Haus links liegen ließ und auf den Waldrand zulief. Sie sieht wirklich aus wie ein Geist, dachte er, als sie mit ihrem wehenden Kleid und ihrem wehenden Haar über die nächtliche Wiese ging. Sie durchquerte das hohe Gras wie einen seichten See, durch den man nicht schwimmen, sondern nur mit hochgekrempelten Hosenbeinen warten kann. Dann war sie am Waldrand angelangt und tauchte ein ins Dunkel. Unwillkürlich hielt Peter den Atem an. Was tat dieses verrückte Mädchen da? Die Wälder waren tagsüber schon fürchterlich genug, aber nachts? Dann hörte er ihren Schrei. Einen Schrei wie aus einem Horrorfilm. Lang und schrill und voller Entsetzen. Er ging ihm durch Mark und Bein und endete abrupt. Peter rannte los. Und obwohl ihm danach gewesen wäre, so schnell wie möglich nach Hause zu laufen, tat er das genaue Gegenteil. Er rannte auf die Stelle zu, von der dieser schreckliche Schrei gekommen war. Er dachte gar nicht nach. Wenn jemand so schrie, musste man helfen. Peter rannte über die Wiese, so schnell er konnte, was gar nicht so leicht war, so uneben wie der Boden war. Als er am Waldrand angelangt war, völlig außer Atem, spähte er ins Dunkel. Gloria? Peter trat noch näher an die ersten Bäume des Waldes heran, kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Und genau in diesem Moment hörte er die Stimme. Sie war dunkel und grollend, als hätte der Wolf aus dem Märchen nicht Kreide, sondern Scherben gefressen. Gloria, verdammt! Der Mann. Es war der fremde Mann. Er war sehr groß und von seiner dunklen Gestalt ging etwas so Bedrohliches aus, dass es Peter fast den Atem verschlug. Schnell wich er einen Schritt zurück, aber dabei trat er wohl auf einen kleinen Ast. Jedenfalls gab es ein unglaublich lautes Krachen. Der Mann sah zu ihm herüber. Peter kauerte sich auf dem Boden zusammen und schloss die Augen. Brauchte einen Moment, bis er sich traute, einen weiteren Blick zu riskieren. Verflucht. Der Mann war noch da. Und er kam näher. Er sucht mich, dachte Peter. Verfluchte Scheiße, der sucht mich. Peter konnte das fürchterliche Gesicht des Mannes erkennen, der groß und breitschultrig nur ein paar Meter von ihm entfernt stand, sich umsah und schließlich auf ihn zukam. Es war hell hier am Rand der Wiese, wenn man sich einmal an das Licht gewöhnt hatte, das der Vollmond spendete, viel zu hell. Unmittelbar vor dem Baum, hinter dem sich Peter verbarg, blieb der Mann stehen. Peter sah nur noch die Stiefel des Fremden, so nah, dass er sie hätte berühren können, wenn er nur die Hand ausstrecken würde. Er hielt in seinem Versteck den Atem an. 2, 3 Ewigkeiten lang. Dann sah er, wie der Mann sich umdrehte, langsam wieder in die entgegengesetzte Richtung die Wiese entlang ging und schließlich erneut in den Wald eintauchte. Peter zählte bis 10, dann rannte er los.
Mandy, wir haben gerade Peter kennengelernt, einen Jungen, aus dessen Sicht auch ein großer Teil vom Buch tatsächlich erzählt wird. Und Peter hat etwas, das finde ich sehr schön, das nennt sich Radieschenliste.
Ja.
Das kommt erst später im Buch so vor, aber ich glaube, du musst mal erklären, was das ist.
Ja, also ich glaube, auf Englisch würde man einfach sagen Bucketlist. Radieschenliste ist die Liste, auf der alles steht, was man gerne machen möchte in seinem Leben, bevor man die Radieschen von unten betrachtet. Und Peter nennt das seine Radieschenliste.
Finde ich total süß. Und bei ihm steht sowas drauf wie in 100 Länder reisen, Billard spielen lernen, aus einem Flugzeug springen. Jetzt ist die Frage, was steht auf deiner Radieschenliste drauf?
Ja, also man muss sagen, Peter ist im Buch so 9, ich bin 38, aber die Listen haben große Überschneidungen, was vielleicht nicht unbedingt für meine Reife spricht. Ich habe da tatsächlich ein paar Sachen draufgeschrieben, die ich selber gern machen möchte.
Wie oft hast du schon Billard gespielt?
Ich habe als Teenager mal Billard gespielt. Da hatte ein Freund von mir, seine Eltern hatten irgendwie ein Billard Tisch im Haus, das fand ich super. Aber Billard spielen steht nicht unbedingt auf meiner Liste.
Aber dann aus dem Flugzeug springen?
Ich würde total gerne mal Fallschirmspringen. Ich habe tatsächlich mir schon 2-mal einen Tandemsprung gebucht. Und beide Male wurde das abgesagt. Einmal wegen des Wetters, einmal war ich schon mit meinem Freund unterwegs und das Auto ist kaputt gegangen. Und dann, als ich den dritten buchen wollte,
extra, weil er nicht wollte, dass du springst.
Vielleicht, auf jeden Fall, als ich anfing, das zu erzählen, sagten ganz viele von meinen Freunden so, vielleicht ist es ein Zeichen, vielleicht solltest du nicht springen, vielleicht geht es beim dritten Mal dann nicht mehr gut. Ich dachte so, hört auf, ich wollte das echt gerne irgendwann machen. Also es steht noch aus, aber irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen abergläubisch geworden.
Okay, vielleicht, ja. Wenn du das nächste Mal hier bist, in 505 Tagen, mit dem nächsten Buch, dann kannst du berichten.
Das mache ich.
Bei uns im Publikum sitzt auch Nina. Nina. Ach, Mina. Ach, guck mal, Mina, da habe ich deinen Namen falsch gelesen. Du hast eine Frage an Melanie und zwar.
Also was wäre denn ein anderer Beruf für dich außer Autorin? Also was würdest du als anderen Beruf gerne wählen?
Oh, das ist so eine gute Frage. Also ich lasse mal außen vor, was ich gut kann. Tatsächlich.
Du lässt außen vor, was du gut kannst?
Also ich kann nur schreiben, deswegen wäre das jetzt kein realistischer Wunsch. Aber tatsächlich, meine Hauptfigur ist ja Ärztin. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich das den coolsten Job des Planeten finde. Also ich finde, das ist so ein fordernder, toller Job, mit dem man auf so konkrete Art und Weise anderen Menschen helfen kann. Und ich bewundere Ärztinnen und Ärzte total. Ich wusste, Medizin kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Erstens, weil ich naturwissenschaftlich eine absolute Niete war in der Schule. Und zweitens, weil ich überhaupt nicht Nerven dafür hätte, diese Verantwortung zu tragen. Aber wenn ich mir ein Talent hätte wünschen können, dann wäre ich gern irgendwie Ärztin geworden, tatsächlich.
Aber tatsächlich warst du ja auch schon, also du warst ja sehr überzeugt davon, dass du auch schreiben möchtest, ne?
Ja, ja, voll.
Also du hast tatsächlich, das vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, du hast es schon sehr oft in Interviews erzählt, ich weiß, aber du hast vor deinem ersten Buch, was veröffentlicht wurde, schon 4
ja.
Bücher geschrieben,
ja, das stimmt.
Die nicht veröffentlicht wurden, weil sie keiner haben wollte, die in der Schublade liegen, und hast weitergemacht. Ich frage mich, wie lange hättest du das weitergemacht, wenn die Falle dann nicht irgendwann genommen worden wäre?
Ah, gute Frage. Also ich glaube, ich hätte immer geschrieben, aber ich hätte wahrscheinlich irgendwann aufgehört, das Verlagen anzubieten, weil dann jedes Mal so einen auf den Deckel kriegen, ist ja auch nicht so lustig. Also das hätte ich wahrscheinlich dann irgendwann
ich
nicht mehr gemacht.
Ich finde es super krass. 4 ganze Bücher, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber die hast du mittlerweile wahrscheinlich vergessen, weil jetzt hast du ja 4 andere Bücher.
Ja, das stimmt.
Die
alle ja, Break-Even, genau. 4 in der Schublade, 4 raus.
Ja. Saskia hier aus dem Publikum hat auch noch eine Frage an dich.
Ja, ich würde gerne wissen, ob du manchmal beim Schreiben von spannenden Szenen auch mal Angst oder Albträume kriegst.
Ja, tatsächlich. Also Albträume nicht unbedingt, aber schon, dass ich dann so beim Schreiben versunken bin, auch in die Atmosphäre, die ich kreieren möchte, dass ich dann, wenn irgendwie ein Geräusch hinter mir ist, total zusammenzucke, weil ich dann echt irgendwie so da drin bin. Was ein bisschen merkwürdig ist, also mir passiert das meistens tatsächlich eher, wenn ich selber ein Buch lese, weil ich dann ja nicht weiß, was passiert. Es ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass wenn man selber die Fäden in der Hand hält, man trotzdem sich mal bisschen erschreckt oder so, aber ich glaube, es hat was mit Stimmung zu tun. Also man kommt ja schon in eine gewisse Stimmung, wenn man die transportieren möchte und kommt immer mal wieder vor, ja.
Findest du es gut, wenn dir jemand sagt, ich hatte Albträume nach deinen Büchern? Also ich weiß nicht, was das Ziel ist, wenn man einen Thriller schreibt, aber eigentlich ist es ja nicht schlecht. Nee, also als ich dir vorhin gesagt habe, ich fand es bisher am gruseligsten spannend, hast du gesagt, Dankeschön.
Ja, nein, ich möchte natürlich, dass das spannend ist, aber nee, Albträume, ich möchte nicht, dass jemand irgendwie total hochschreckt und richtig Panik hat. Das auf keinen Fall. Ich finde ja auch, dass ich jetzt nicht wirklich super gruselige Bücher schreibe, die nur düster sind. Also tatsächlich, ohne irgendwas spoilern zu wollen, aber bei mir gibt es auch immer einen Hoffnungsschimmer oder irgendwas, was am Ende doch gut ist oder jemanden, der sich aus einer schlimmen Situation befreit oder der eine Herausforderung annimmt und da irgendwie gestärkt draus hervorgeht.
Und vor allem und das ist alles schon immer wichtig. So, es ist auch immer alles so psychologisch, finde ich. Ja. Also man versucht da immer so eher so hinterzusteigen und dann kommen halt immer wieder diese spannenden Szenen, aber ich muss auch wirklich sagen, ich lese eigentlich keine Thriller. Und dass ich alle deine gelesen habe, hat nicht nur was damit zu tun, dass wir dich immer wieder einladen, sondern wirklich, weil ich Fan bin und felsenfest sagen kann, wenn ihr keine Thriller lest, versucht es mal mit den Büchern von Melanie.
Schön.
So, Lobende. Wir springen wieder rein ins Buch.
Ja.
Kurze Erinnerung, Mina ist im Publikum, Nina ist im Buch. Die hat erfahren, dass ihr bester Freund Tim gestorben ist, den sie schon aus Kindertagen kannte und wirklich, obwohl sie ja gar nicht so eng mehr irgendwie Kontakt hatten, weil es eben Freund von früher war, trotzdem sehr eng verbunden waren. Und jetzt erinnert sie sich an den Punkt, an dem die beiden Freunde geworden sind. Und das liest uns jetzt nochmal vor. Also wir springen nochmal in die Vergangenheit.
Ja. Das Ganze hat mit einer Mutprobe zu tun. Die beiden sind sich gerade zum ersten Mal begegnet und Tim hat Nina zu einer Mutprobe überredet. Die beiden sind ungefähr 8 oder 9. Die alte Eisenbahnbrücke sah aus wie etwas aus einer anderen Welt. Die wuchtigen Träger komplett vom Rost zerfressen, das Holz zwischen den Schienen so morsch, dass es eher an zerkochtes Rindfleisch erinnerte, als an etwas, das Menschen tragen konnte. Unter der Brücke ging es 10 Meter in die Tiefe. Tim setzte einen Fuß darauf, machte ein paar vorsichtige Schritte. Obwohl er sehr klein und dünn war, knarrte das Holz unter seinen Füßen. Doch es gab nicht nach. Vorsichtig folgte ihm Nina. Sie waren fast in der Mitte der alten Brücke angekommen. Da blieb Tim vor ihr stehen. Was ist los? Fragte Nina. Ich kann nicht weiter. Ich habe nach unten geguckt, das hätte ich nicht machen sollen. Er klang zittrig. So, als würde er gleich anfangen zu weinen. Nina überlebte einen Moment lang. Okay, sagte sie, ich gehe vor. Setz die Füße einfach an dieselben Stellen wie ich und guck nicht mehr auf die Löcher, okay? Umständlich manövrierte sie sich an Tim vorbei und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Nach ein paar Schritten warf sie einen Blick über die Schulter und tatsächlich. Tim folgte ihr, leise Flüche murmelnd. Und dann hatten sie das andere Ende der Brücke erreicht. Tim warf einen Blick zurück, als könnte er gar nicht glauben, dass er diese Brücke gerade tatsächlich überquert hatte. Dann brach er in ein Gelächter aus, das Ninas Mutter als hysterisch bezeichnet hätte, und gab Nina ein High Five. Freu dich nicht zu früh, wir müssen noch zurück, sagte sie. Scheiße, stimmt, antwortete Tim und wurde wieder blass. Er presste die Lippen zusammen. Dieses Mal gehe ich vor, sagte er. Der Rückweg war leichter als der Hinweg. Sie wussten bereits, dass die Bohlen sie trugen und kamen deutlich schneller voran. Nina, die zur Sicherheit ein paar Meter Abstand zu Tim hielt, spürte, dass er noch immer Angst hatte, doch er blieb nicht wieder stehen, ehe er die andere Seite erreicht hatte. Dort warf er die dünnen Arme in die Luft und stieß eine Art Kampfschrei aus. Nina musste grinsen. Gut gemacht, rief sie. Und in diesem Moment brach sie ein. Das Holz unter ihr gab nach und Nina hatte keinen Boden mehr unter den Füßen. Sie keuchte auf, in Panik, und griff instinktiv nach dem Rand der Bohle vor ihr. Ihre Beine baumelten in der Luft und es war wohl nur ihrem Rucksack zu verdanken, dass sie nicht einfach widerstandslos durch die Lücke hindurchgerutscht, 10 Meter tief gefallen und auf den Boden unter ihr aufgeschlagen war. Nina versuchte, sich wieder nach oben zu arbeiten. Doch dadurch verschob sich irgendetwas in ihrem Rucksack, ihre Jacke vielleicht oder eines ihrer Bücher, und sie sackte weiter ab. Nina schrie auf. Noch ein paar Sekunden und sie würde durch die Lücke rutschen und in die Tiefe stürzen. Ihre Hände schwitzten. Sie konnte sich nicht mehr halten. Verzweifelt versuchte sie, sich an der Bohle festzuklammern. Tränen in den Augen vor Angst und Anstrengung. Dann war Tim bei ihr. Irgendwie gelang es ihm, sie wieder nach oben zu ziehen. Irgendwie hatten sie es mit vereinten Kräften geschafft. Keuchend und schwitzend. Irgendwann hatte Nina wieder Boden unter den Füßen gespürt und hätte am liebsten geheult vor Erleichterung. Die letzten Meter bis zum Ende der Brücke hatten sie auf allen Vieren zurückgelegt, halb aus Angst, noch einmal einzubrechen, halb aus Erschöpfung. Als sie in Sicherheit waren, ließen sie sich nebeneinander ins Gras fallen und sagten eine Weile lang gar nichts. Dann, als ihre Herzen aufgehört hatten zu rasen und ihre Atemzüge wieder länger wurden, sahen sie sich an. »Das war sowas von cool«, sagte Tim. Kurz starrte Nina ihn entgeistert an, dann musste sie lachen wie nie zuvor in ihrem Leben. Den Heimweg legten sie schweigend zurück. So, wie nur Freunde es können.
Man hört's schon, es ist hier heute sehr voll. Und deshalb mal kurz der Check. Bitte nochmal alle von euch klatschen, die von sich sagen, ja, ich lese am allerliebsten auch Thriller. Ist, würde ich sagen, die Mehrheit. Ist vielleicht auch ein bisschen verzerrt bei einer Lesung, wenn es um Thriller geht. Aber tatsächlich sind das ja die mit Abstand beliebtesten Bücher in Deutschland zusammen mit Krimis. Ich glaube, jedes vierte Buch, das in Deutschland verkauft wird, hat irgendwie mit einem Mord zu tun.
Das wusste ich nicht. Das ist echt viel. Wahnsinn.
Warum glaubst du, ist es so?
Also ich glaube, dass wir natürlich, dass Spannung dabei hilft, uns so ein bisschen an die Hand zu nehmen, wenn wir eine Geschichte lesen. Also mich interessieren viel mehr die Mittel der Spannung, also Cliffhanger, überraschende Wendungen, ein großes Geheimnis als die klassischen Motive, wie ein Kommissar, der ermittelt oder eine Leiche oder so. Und ich glaube, wir haben alle so viel zu tun und eine spannende Geschichte ist einfach doch in unserem krassen Alltag mit allem, was es sonst noch so gibt von Netflix bis hast du nicht gesehen, ist dann einfach doch etwas, wo wir eher dranbleiben, wo wir wissen, das lesen wir auch zu Ende, weil es uns halt irgendwie packt.
Meinst du,
so meine
es hat auch, was damit zu tun, dass in jedem von uns irgendwie auch so ein bisschen so ein kleiner Teil was Böses drinsteckt?
Vielleicht. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die allermeisten von uns so eine gewisse Faszination für dunkle Seiten in uns haben. Also uns werden schon als Kinder Märchen vorgelesen, die zum Teil sehr grausig sind. Und ich erinnere mich, dass ich mich da schon gefragt habe, warum ist denn das so? Was ist mit der bösen Fee eigentlich los? Das arme Dornröschen, warum? Um alles in der Welt. Ne, so, also das sind ja so ganz klassische, archaische Dinge. Und da zieht es uns schon so ein bisschen auch hin. Und da, im Roman, ganz anders als im echten Leben, wo Gewalt natürlich überhaupt nicht unterhaltsam ist, können wir uns daran so ein bisschen abarbeiten auf eine sehr sichere Art und Weise. Und im Buch natürlich auch noch mehr als im Film, weil wir die Geschwindigkeit selbst vorgeben, die Bilder in unserem Kopf lassen wir selbst entstehen. Also es kann uns auch nicht so leicht zu hart werden. Wir haben immer die Möglichkeit, zu überblättern, wegzulegen. Uns schießen die Bilder nicht so im Kopf, wir sind nämlich so ausgesetzt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun. Es ist eine sehr sichere Art, sich an dunkle Themen heranzutasten.
Das war jetzt eine sehr diplomatische Antwort,
ja,
die sehr von dir weggelenkt hat. Das ändern wir jetzt. Ja, aus dem Publikum hat er nämlich noch mal eine speziellere Nachfrage.
Oh, ich bin gespannt.
Woher nimmt eine so positive Person wie du die Inspiration für deine düsteren und sehr verworrenen Geschichten?
Ah. Mit anderen Worten, wie viel Böses steckt in dir?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch viele Facetten hat, dass jeder auch, ich glaube tatsächlich nicht, dass es viele Menschen gibt, die nur gut oder nur böse sind. Also ich glaube, in jedem von uns steckt irgendwie beides und es ist so ein ewiger Kampf irgendwie, nicht auf die dunkle Seite der Macht zu geraten. Und ich bin auch nicht immer nur gut drauf oder nur fröhlich. Es gibt viele Dinge, die mich sehr wütend machen, gerade auch wenn ich die Zeitung lese. Und es gibt auch viele Dinge, vor denen ich Angst habe tatsächlich. Also ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin die zartbeseitigste Thriller-Autorin des Planeten. Und wenn man vor vielen Dingen selber Angst hat und versucht, sehr atmosphärische Dinge zu schreiben, Dinge, in die man sich gut reinversetzen kann, dann ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn man einen Thriller schreibt. Also ich glaube, ich kann mich sehr gut in meine Leserin, meine Leser reinversetzen und natürlich auch in meine Figuren. Und viele Dinge, die gruselig sind in meinen Büchern, machen zuallererst mir selber Angst.
Es kommt noch eine Anschlussfrage hinterher von Doreen.
Ja, ich würde gern wissen, also wahrscheinlich wird dir diese Frage ziemlich oft gestellt, aber welches Genre du am liebsten liest und welche Buchtitel vielleicht du aktuell auch am liebsten hast?
Oh ja, das ist natürlich eine schöne Frage, weil ich sehr gerne lese und immer gerne über das spreche, was ich gerade lese. Ich bin so eine richtige Querbeetleserin. Also ich lese natürlich auch ein bisschen Spannung, da aber super selektiv, weil ich das gar nicht mag, wenn das zu hart ist. Also das ist wirklich kein Witz, dass ich zart beseitet bin. Also Serienkiller.
Du würdest auch nicht unterstützen zu sagen, man muss Thriller selber lesen, um sie schreiben zu können?
Nee, das würde ich überhaupt nicht unterstützen. Also ich finde, die meisten Thriller, die ich lese, kommen aus dem Interesse raus. Das machen dann die Kolleginnen und Kollegen, die ich, von denen ich die meisten kenne. Ich bin mit vielen befreundet. Natürlich will ich dann auch lesen, was die so machen. Aber man kann auch, glaube ich, wirklich ohne die Genre-Konvention zu kennen, einen spannenden Thriller schreiben, absolut. Ich lese viel klassische Literatur, ich lese viel Science-Fiction. Es ist mir immer ein bisschen peinlich, ich weiß gar nicht warum. Ich bin ein totaler Fantasy-Nerd auch.
Ja, das ist komisch, ne? Dass das so eine...
Ja, das ist so ein bisschen verrufenes Genre, ja, aber verrückt. Lese ich auch total gerne. Ja. Und könnte mir auch von all diesen genannten Genres vorstellen, das mal zu schreiben. Das Einzige, was ich tatsächlich gar nicht lese, ist Liebesromane.
Also es wird niemals ein Liebesroman von Melanie Rabe
geben. Kann ich mir schwer vorstellen. Also ich glaube, da habe ich nicht so das Händchen für. Wobei es in den meisten meiner Bücher so eine ganz zart angedeutete Liebesgeschichte gibt. Aber
hier ja tatsächlich auch.
Ja, ne? Ja genau. Aber so einen richtigen reinen Liebesroman, ja. Oh, sehe ich irgendwie nicht.
Sitzt du schon am nächsten?
Ich schreibe gerade ein Sachbuch. Ja, also ich sitze an einem neuen Text, aber
kannst
noch
du
nicht an einem neuen
wozu,
Thriller.
Oder ist das noch,
ja, ich glaube, ich darf das erzählen. Es geht um Kreativität. Mhm. Also ich habe einen Podcast mit einer Freundin, einer sehr kreativen, sehr erfolgreichen Freundin, Laura Kampf, die Dinge designt und baut und erfindet und damit auch auf YouTube sehr erfolgreich ist. Und wir gucken aus sehr unterschiedlichen Richtungen auf Kreativität. Und Laura ist immer jemand gewesen, den ich gerne um Rat gefragt habe, wenn irgendwo ein Knoten ist, wenn ich im Wald stehe bei irgendwas, wenn ich auf dem Holzweg bin, dann habe ich immer gerne Laura gefragt. Und weil sie aus einer ganz anderen Perspektive auf kreative Werke blickt und mir da oft irgendwie helfen konnte. Und wir haben uns dann vorgenommen, Leute daran teilhaben zu lassen, haben so einen wöchentlichen Podcast, wo wir einfach über kreative Themen plaudern, von Inspiration über Disziplin und Originalität und Prokrastination und Blockaden, alles einfach. Und da hat dann tatsächlich mein Verlag super schnell gesagt, Melanie, magst du uns nicht ein Buch darüber schreiben? Cool. Und ich habe gesagt, das stand schon immer auf meiner Radieschenliste. Ja, das möchte ich sehr gerne. Und das schreibe
da
ich jetzt gerade.
Ja. Sehr schön. Und solange das noch in der Mache ist, vergnügen wir uns weiter mit Die Wälder,
ja,
und steigen da nochmal ein. Und weil ich jetzt wirklich Angst habe, irgendwie zu viel zu sagen, musst du jetzt einmal einordnen, wo steigen wir jetzt zum Schluss nochmal ein?
Das mache ich. Also Nina hat sich auf den Weg gemacht, auf eine Fahrt durch den nächtlichen Wald. Sie ist im Auto unterwegs und der Fahrer, mit dem sie unterwegs ist, sie hat sich quasi eine Mitfahrgelegenheit besorgt. Es kommt aber relativ schnell raus, dass das der Mann ist, den sie verdächtigt, was mit Glorias Verschwinden zu tun zu haben. Und da beginnen dann die Psychospielchen, die man in meinen Büchern häufig findet.
Ja, da sind wir mittendrin.
Genau, sie hofft einfach, dass dieser Mann sie nicht erkennt und dass sie den Plan umsetzen kann, den sie umsetzen möchte.
Bitte.
So würde ich es umschreiben. Kurz war die Dunkelheit um sie komplett. Der schmale Kegel, den die Scheinwerfer des Autos beleuchteten, schien alles zu sein, was von der Welt übrig war. Ein bisschen Asphalt mit einer weißen Linie mittendurch und je ein schmaler Streifen Nadelwald an seinen Rändern. Weltall, dachte Nina. Ich gleite in einer Kapsel durchs Weltall und der einzige andere Passagier ist der Mann, den ich fürchte und verabscheue wie keinen zweiten. Sie starrte in die Dunkelheit. Können Sie mich nachher mal ablösen? Riss Wolf sie aus ihren Gedanken. Was? Hören Sie schlecht? Nein, ich kann Sie nicht ablösen, sagte Nina und sah, wie Wolf im Rückspiegel ihr Gesicht suchte. Ich habe keinen Führerschein. Ein kurzes, abfälliges Lachen. Stadtkinder. Nina erwiderte nichts darauf, hörte dem 90er-Jahre-Pop zu, der leise aus den Boxen des Autoradios drang. Erzählen Sie mir was von sich, sagte Wolf. Und dann, als Nina nicht gleich reagierte, wenn Sie mich schon nicht ablösen können, dann können Sie wenigstens versuchen, mich wachzuhalten. Was wollen Sie denn wissen? Er antwortete nicht. Ich bin Studentin, sagte sie, Deutsch und Englisch. Eine Studierte, ich bin beeindruckt, sagte Wolf in einem Ton, der das genaue Gegenteil ausdrückte. Und was macht man dann damit? Ich studiere auf Lehramt, log Nina. Und Sie? Ich arbeite mit meinen Händen, sagte Wolf. Und dann, als leitete er ein Verhör, weiter. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen sonst noch erzählen kann. Ich wohne mit meinem Freund zusammen, arbeite nebenher in einem Café, Kellnerin. Ja, ein paar Tage die Woche. Aber Sie wollen Lehrerin werden. Genau. Warum? Ich mag einfach Kinder, sagte Nina leichthin. Aber wer tut das nicht? Noch so ein kurzes, trockenes Lachen, das sagte ich zum Beispiel. Und Nina alle Farbe aus dem Gesicht trieb. Gefällt es Ihnen in der Stadt? Fragte Wolf. Ja, sagte Nina, klar. Wieso sagen Sie klar? Ich verstehe die Frage nicht. Was ist klar daran, gerne in der Stadt zu leben? Ich lebe gerne in der Stadt, das ist alles, was ich sagen wollte. Es gibt so Leute, sagte Wolf, die denken, dass jeder gerne so leben möchte wie sie. Der spinnt, dachte Nina. Was will er denn jetzt von mir? Er hat dich erkannt. Nein, das ist unmöglich, beruhige dich. Wo leben Sie denn? Fragte Nina und hoffte, dass sie beiläufig klang. Ganz so, als hätte sie Wolfs plötzliche Aggression gar nicht wahrgenommen. Im Dorf, sagte er. Ich fahre nur in diese dreckige Stadt, wenn es unbedingt sein muss. Er sagte das so, als nenne er sie, Nina, dreckig und nicht die Stadt, in der sie lebte. Schweigen trat ein. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Ein einzelner Wagen kam ihnen entgegen, verschwand bald im Rückspiegel. Am Straßenrand lag ein totes Tier, eine Katze vielleicht oder ein Fuchs. Im Autoradio sang Sting. Nina betrachtete den Lichtkegel des Volvos, der durch die Dunkelheit pflügte, die Scheibenwischer, die versuchten, der Wassermassen Herr zu werden. Ihre Gedanken drifteten weg. Und dann war da plötzlich etwas auf der Straße und Wolf stieg hart in die Eisen. Ein Tier, dachte sie noch. Dann wurde sie von den Fliehkräften nach vorn geschleudert und schließlich schlug ihr Kopf hart gegen die Kopfstütze hinter ihr, als der Volvo mit quietschenden Reifen zum Stehen kam. Verfluchte Scheiße, sagte Wolf. Nina rieb sich benommen den Kopf, blinzelte und war mit einem Schlag hellwach. Dort, vor ihnen auf der Straße, hier, mitten im Wald, mitten in der Nacht, stand ein Mann.
Das war sie, die letzte Lesung 2019 mit Melanie Rabe. Lest ihr neues Buch und wenn ihr noch keins von ihr kennt, dann lest auch mal in eins der anderen Reihen, zum Beispiel in Die Falle. Das war ihr erstes Buch, das finde ich auch wirklich sehr grandios. Und ansonsten gönnt euch einfach ein bisschen Ruhe zum neuen Jahr, wenn ihr könnt. Lest was Gutes, aber feiert vorher auch ordentlich und kommt gut in 2020. Wir hören uns dann in der ersten Februarwoche wieder nach unserer kleinen Winterpause. Dann aber direkt mit dem nächsten Highlight. Katrin Wessling kommt dann vorbei. Die hat auch ein neues Buch geschrieben. Nix passiert heißt das. Und direkt nach ihr kommt dann Sarah Bosetti vorbei. Also es wird fett, fett, fett. Ich freue mich schon sehr drauf und wünsche euch aber erstmal bis dahin wie immer eine gute Zeit mit vielen guten Geschichten.
Das war ein Podcast von Funk.